Dieser Podcast wird unterstützt von Lufthansa Group.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche präsentieren wir Ihnen hier an dieser Stelle mal wieder eine Live-Folge, die wir vor Publikum auf einer Bühne aufgenommen haben, und zwar auf der Buchmesse in Wien. Sie werden es gleich selbst auf der Aufnahme hören. Die Audiobedingungen in der Messehalle sind nicht so ideal. Man hört manchmal im Hintergrund Geräusche oder andere Bühnen. Auch für uns auf der Bühne war das nicht ganz leicht. Also wir bitten Sie, die etwas schlechtere Audioqualität in dieser Folge zu entschuldigen und hoffen, dass das Gespräch trotzdem spannend genug ist, dass Sie bis zum Ende zuhören. Ganz viel Spaß dabei und jetzt geht's los.
Ja, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass wir dieses Mal schon zum zweiten Mal mit unserem Podcast Inside Austria hier auf der Buch Wien sind und eine Live-Folge aufnehmen. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer vom Standard.
Und ich bin Sia Eisterkamp vom Spiegel. Genau, wir waren vor genau einem Jahr auch schon hier auf der Bühne und haben darüber diskutiert, ob Österreich einen Kanzler Kickel bekommt. Soweit ist es bisher nicht gekommen. Es bleibt Österreich wahrscheinlich fürs Erste erspart. Die FPÖ ist zwar bei der Wahl Ende September stärkste Kraft geworden, aber hat bislang keinen Koalitionspartner gefunden. Und jetzt verhandelt die Volkspartei mit der SPÖ und den Neos.
Ja, aber auch wenn Österreich eine von vielen Kritikerinnen und Kritikern befürchtete rechtsradikale Regierung erst einmal erspart bleibt, die Freiheitlichen sind die stärkste Kraft im Parlament und sie werden ihre Position nutzen, um ihre Ideologien weiter zu propagieren und natürlich auch, um die kommende Regierung, soweit möglich es geht, gegen sie zu wettern. Und wir fragen uns, wie kann da eine neue Koalition dagegenhalten? Was kann oder was muss sie vielleicht auch tun, damit die Demokratie keinen Schaden davon trägt? Darüber wollen wir heute mit der Politikwissenschaftlerin Katrin Steiner-Hemmeler sprechen. Sie war schon öfters bei uns im Podcast zu Gast. Herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und mit unserem zweiten Gast wollen wir vor allem darüber diskutieren, vor welchen besonderen Herausforderungen die Volkspartei als wahrscheinlich nächste Kanzlerpartei steht. Warum steckt die ÖVP seit Jahren in der Krise, wie viele sagen? Oder ist es vielleicht sogar eine Krise des Konservatismus in Europa? Darüber sprechen wir heute mit Ottmar Karas, bis vor wenigen Monaten Abgeordneter der Volkspartei im Europäischen Parlament, und Ehemann Glöhr, Vizepräsident. Vielen Dank, dass Sie heute dabei sind.
Danke für die Einladung.
Ja, wir wollen mit einer Frage beginnen. Ich bin ja aus Berlin angereist und wie wahrscheinlich alle wissen, ist dort vor 2,5 Wochen die Ampel in die Brüche gegangen, auch eine Dreierkoalition. Mit einer Bitte um eine kurze Antwort, vielleicht erst Frau Steiner-Hemmerle. Werden es die Österreicher besser hinkriegen als die Deutschen?
Ja, das werden wir, denke ich, vor Weihnachten noch erfahren, zumindest prinzipiell. Sie haben ja sehr lange gebraucht, um jetzt wirklich die Regierungsverhandlungen auch offiziell aufzunehmen. Das macht schon ein wenig skeptisch und zumindest verbreitet es keine positive Botschaft. Aber Sie scheinen es jetzt doch sehr ernsthaft anzugehen. Es sind sehr, sehr viele Personen involviert. Geben wir Ihnen noch ein wenig Zeit, würde ich sagen, aber hoffen wir dann wirklich auch auf ein gutes Bündnis, auf eine tragfähige Mehrheit. Plan B gibt es ja nicht viele, muss man auch betonen, vor allem nicht für Karl Nehammer, nicht für die SPÖ und auch nicht für die Neos. Also Sie haben schon ein großes Interesse, aber diese Klammer, die Sie im Moment nur eint, nämlich Herbert Kickl zu verhindern, das ist noch zu wenig, aber Sie haben es beginnen jetzt mit den Leuchttürmen und vielleicht auch mit den roten Linien.
Herr Karas, was ist Ihre Einschätzung? Läuft es besser in Österreich als in Deutschland?
Ich glaube, wir müssen einmal darüber reden, worum es eigentlich geht. Wir haben eine gesellschaftspolitische weltweite Umwälzung. Wir haben noch nie so viele gleichzeitige Herausforderungen und Krisen national, europäisch und global gehabt. Das überfordert viele Bürgerinnen und Bürger, auch Politiker. Das bringt uns alle an unsere Grenzen. Und daher ist der entscheidende Punkt für mich, wie geht man mit diesen Sorgen und Ängsten und Herausforderungen um? Und ist man fähig und willens, die parteipolitische Frage, die ideologische Auseinandersetzung hinter der staatspolitischen Verantwortung zu stellen. Das wird darüber entscheiden, ist das Ganze, ist die Problemlösung, ist die Verantwortung zur Problemlösung und zur Zukunft stärker als die parteipolitisch scheinbare Profilierung. Wir haben in Deutschland wie in Österreich eine ähnliche Situation. In Deutschland ist der Profiteur der Schwäche der Koalition, die AfD und Sarah Wagenknecht. In Österreich ist der Profiteur die FPÖ. Man kann das eine nicht ohne das andere sehen.
Über die Herausforderungen, die jetzt auf die kommende Koalition zukommen, da werden wir am Ende auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Herr Karas, lassen Sie uns zunächst einmal genauer noch über die Zweitplatzierte bei der Wahl sprechen, die ÖVP. Sie waren mehr als 20 Jahre lang Abgeordnete auf EU-Ebene, sind bei der letzten EU-Parlamentswahl aber nicht mehr für die Volkspartei angetreten. Vielleicht können Sie kurz erläutern, warum denn nicht mehr?
Ja, zum Ersten glaube ich, ich verstehe Sie, dass Sie das jetzt auf die ÖVP in einem Schwerpunkt reduzieren. Ich möchte aber dort anknüpfen, wir haben ja diese Herausforderung auch im Umgang mit den Rändern, nicht nur in einer Partei. Wir haben in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, aber auch in Amerika und überall die gleichen politischen Herausforderungen und Konfrontationen. Es kommen die Parteien der Mitte, wenn man das so sagen will, derzeit mit diesen Herausforderungen nicht zurecht. Und daher sind sie Mitproduzenten der Ränder. Und mein Punkt ist, ich bin nicht der Internist der ÖVP alleine. Ich kandidiere auch deshalb nicht, habe deshalb nicht kandidiert, weil ich über 30 Jahre Mitglied eines Parlaments war, 25 Jahre Mitglied des Europäischen Parlaments und weil ich mein ganzes Leben versucht habe, mich politisch auseinanderzusetzen und etwas zu bewirken und die parteiübergreifende Zusammenarbeit zu stärken. Und hier hatte ich in meiner Jugendzeit schon genauso, wenn ich nur an Heimburg denke, an die Atomkraft denke, an Österreichs EU-Beitritt, die Objektivierung der Postenvergabe oder vieles darüber hinaus und jetzt in der Europapolitik, in der Migrationspolitik, in der Solidarität und in der Kommunikation im Umgang mit den Herausforderungen große Probleme. Und daher muss man sich immer überlegen, geht sich in der Glaubwürdigkeit und mit den eigenen Überzeugungen eine Kandidatur aus. Das heißt ja nicht, wenn man nicht kandidiert. Ich habe gesagt, nein, es geht sich diesmal nicht aus. Und ich habe gesagt, dass das aber nicht heißt, und das möchte ich schon sehr deutlich sagen, dass man sich deshalb aus der Politik verabschiedet, aus dem politischen Engagement, aus der Übernahme von politischer Verantwortung verabschiedet. Man glaubt immer, dass wenn man kein Mandat hat, kann man keine Politik machen. Dass dieser Gedanke begründet sich in Wahrheit in einem falschen Politikverständnis, wo nämlich Politik auf Parteipolitik reduziert ist, Funktionen auf eigene Karrieren reduziert sind. So habe ich beides nie verstanden. Parteien und Funktionen sind Instrumente der Politik, aber sie sind nie Selbstzweck.
Diese politische Mitte, die Sie jetzt auch angesprochen haben, das war ja auch ein Bild, mit dem sich die ÖVP im Nationalratswahlkampf sehr stark inszeniert hat. Frau Steiner-Hemmele, war das für Sie glaubhaft, die ÖVP als politische Mitte?
Also wir sehen schon in den letzten Jahren, dass diese Mitte zwar sehr oft verbal strapaziert wird, aber in Wahrheit von den Parteien eher verschoben wird, würde ich sagen. Ich kann mich erinnern, schon 2015 hat einmal ein Caritas-Mitarbeiter zu mir gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich in diesem Land als Linker bezeichnet werde. Immerhin mit der Caritas doch aus der katholischen Kirche kommen. Aber was wir vorher auch schon gehört haben, dieses Thema Zuwanderung hat natürlich sehr viel bewirkt. Ich würde ja sagen, die ÖVP bemüht sich sehr um die Mitte. Sie spricht auch gern von normalen Menschen, von der Normalität. Das ist in meinen Augen auch eine sehr eigenartige Definition auch von der Mitte. Aber gleichzeitig ist sie natürlich nach rechts gerückt. Warum? Schon unter Sebastian Kurz. Da hat sie ja auch viele Stimmen gewinnen können von der Freiheitlichen Partei. Ibiza-Video hat noch etwas dazu geholfen, die ja jetzt auch wieder zurückgehen zu den Freiheitlichen. Aber diese Mitte, noch einmal an diesen Caritas-Mitarbeiter denken, die hat sich damals schon nach rechts verschoben. Gleichzeitig ist natürlich unbestritten unter Andreas Babler auch die SPÖ nach links gerückt. Nicht mit dem Erfolg bisher, den Sebastian Kurz mit seiner Rechtsverschiebung erreichen konnte, aber natürlich haben sie das auch gehofft. Also natürlich ist die Mitte jetzt etwas vakant. Viele Österreicherinnen und Österreicher sagen von sich, sie sind weder rechts noch links, sie sind in der Mitte. Die möchte man ansprechen, aber gleichzeitig positionieren sich ja beide Parteien eigentlich auch mehr an den Rändern, was ja die Verhandlungen jetzt auch schwieriger machen wird, für wieder dann eine gemeinsame Koalition. Aber die Frage ist schon auch, ist dieses Rechts-Links überhaupt noch die wichtige Dimension, in die wir denken müssen? Die ist ja nur deshalb so dominant, weil beide Parteien, also sowohl konservative Parteien als auch sozialistische, damals noch sozialdemokratische Parteien, vor 130 Jahren gegründet wurden. Und das war damals die dominierende gesellschaftspolitische Konfliktlinie. Heute muss man ja sagen, ob die FPÖ rechts oder links ist, kann man gar nicht so einfach einordnen. Es geht eher gegen ein Unten gegen Oben oder Oben gegen Unten. Also dieses, wer vertritt das wahre Volk, gar nicht so sehr die Mitte, so wie es die FPÖ sagen würde, gegen die Eliten. Und das ist ja auch eigentlich die Hauptstoßrichtung gewesen, mit der nicht zuletzt auch Donald Trump in den USA gewinnen konnte.
Herr Karas, teilen Sie den Eindruck, dass die ÖVP unter Sebastian Kurz nach rechts gerückt ist, vielleicht auch Themen der FPÖ immer stärker übernommen hat? Würden Sie das teilen? Das
sind zwei Paar Schuhe. Weil man sollte nicht den Fehler machen, dass alles das, was die FPÖ oder die Frau Wagenknecht oder andere sagen, nicht Themen sind, die Themen der Menschen sind. Daher die Themen der Menschen aufgreifen. Aber nicht nach links und rechts blinken, sich nicht der Methode bedienen. Und ich bin da ganz bei der Frau Steiner-Hämmerle, wir müssen überlegen, was verstehen wir unter Mitte? Was verstehen wir unter links oder rechts? Und ich glaube, wir sollten uns auch jetzt nicht in derartige Schubladen flüchten. Denn worum geht's denn eigentlich? Ja, wir haben ein Migrationsproblem. Ja, wir haben ungelöste Asylfragen. Ja, wir haben eine Frage, eine Gerechtigkeitsfrage. Ja, wir haben eine Auseinandersetzung um die Pandemie, um Gesundheit, um Soziales, um das Leisten von Wohnen und dem alltäglichen Raum. Der entscheidende Punkt ist, gibt es Parteien, die sich zusammensetzen, um das Problem zu lösen? Oder überlässt man es jenen Parteien, die am lautesten das Problem ansprechen, aber zu keiner Lösung fähig sind und bereit sind, weil sie den Konflikt brauchen, die Schuldzuweisung brauchen und sich gar nicht zusammensetzen wollen. Und daher ist für mich Mitte die Fähigkeit und den Willen zur Zusammenarbeit und einen Kompromiss zu finden. Daher ist für mich Mitte die Einhaltung des gemeinsamen Rechts, der Multilateralismus, das Völkerrecht ist für mich Mitte, die Europäische Union, die europäische Integration. Und wenn Sie sehen, dann haben die vor allem alle Rechtsparteien und Rechtspopulisten ein Problem mit der Rolle von Parlamenten, weil sie aufeinander zugehen müssen, um Kompromisse zu finden und die Stimmungsdemokratie überwinden. Sie haben ein Problem mit der Unabhängigkeit der Justiz. Sie haben ein Problem mit der Einhaltung von Recht. Alle Rechtsextremen und Rechtspopulisten stellen das Recht in Frage und brechen es für ihre Interessen und haben ein Problem mit der Unabhängigkeit der Medien. Und das ist doch denen verein. Das ist alles nicht Mitte. Und sie haben ein Problem mit der europäischen Integration. Das ist nicht mein Verständnis von Mitte. Und daher definiere ich es politisch inhaltlich und nicht nur ideologisch. Die Reduzierung unserer Herausforderungen auf ideologische Stellvertreterkriege lässt keine Problemlösung zu, sondern spaltet weiter. Und genau das hat die Mitte zu überwinden. Und die Mitte hat für mich, hat die Mitte in der Bevölkerung eine Mehrheit. Für mich hat die Mitte im Europäischen Parlament, in Deutschland wie in Österreich eine Mehrheit. Nur sie muss sich zu dieser Verantwortung in der Mitte auch bekennen und soll aufhören, links und rechts zu schielen und zu glauben, dass man damit ein Problem löst.
Ja, Frau Steiner-Hämmerle, Sie haben es eben kurz angesprochen, dieser rechtspopulistische Kurs hat ja unter Sebastian Kurz sehr gut funktioniert. Er konnte viele FPÖ-Wähler mobilisieren, die dann aber unter Karl Nehammer wieder zurückgewandert sind. Warum ist das so? Warum funktioniert das unter Nehammer so viel schlechter als unter Kurz?
Ich möchte vielleicht noch kurz was ergänzen zu, was Ottmar Karas jetzt gesagt hat. Im Grunde wurde jetzt die Mitte mit demokratisch definiert. Das ist für uns alle, glaube ich, schon ein Warnsignal genug, wenn wir sagen, die Mitteparteien sind jene, die sich noch die Demokratie hochhalten, die überhaupt noch dieses Prinzip der Gewaltenteilung, des Rechtsstaats, der Menschenrechte anerkennen und natürlich auch der internationalen Kooperation. Das habe ich jetzt schon, hat mir jetzt selber ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So, ja, warum gehen die zurück? Ja, das ist schon ein bisschen dieses Schmied- und Schmiedel-Problem. Wenn man sich im Wahlkampf anmacht, was die FPÖ sagt, wenn andere Parteien jetzt sagen, ja, wir haben ein Problem mit Migration, wir müssen hier Maßnahmen setzen, es wurde viel versäumt, auch mit der Integration, dann kann sich die FPÖ ja zurücklehnen und sagen, das ist das, was wir immer schon gesagt haben. Und es gibt natürlich keinen Grund, jetzt zu jenen Parteien zu wechseln oder zu bleiben, wenn einem dieses Thema sehr wichtig ist, wenn man es auch als nur negativ behaftet sieht, bei jenen Parteien zu bleiben, wenn eine andere Partei seit Jahren wirklich dieses Thema besetzt hat, unabhängig davon, ob sie jetzt Problemlösungskompetenz gezeigt hat oder nicht. Aber dieses Thema ist einfach von den Freiheitlichen besetzt. Was würde das umgekehrt bedeuten? Ich glaube, man muss sie weniger bei den Inhalten versuchen zu überzeugen, sondern mehr im Stil. Die anderen Parteien müssen Kooperationsfähigkeit zeigen, aber sie müssen auch diesen Stil ablehnen, nämlich dieses Sündenbock-Adressat, dass man es auch immer nur problembehaftet, viel zu wenig auch die Chancen und die Notwendigkeit. Gerade die ÖVP ist ja hier als Wirtschaftspartei wirklich in einem Dilemma, weil sie müssen ja noch unterscheiden zwischen guter und böser Zuwanderung. Und in der Praxis ist es ja das eigentlich kaum möglich. Also zu sagen, wir wollen, das hören wir ja oft, wir wollen nur die guten Zuwanderer, die Qualifizierten, aber die anderen wollen wir nicht. Und da müsste, glaube ich, die ÖVP, und an der hängt es am Ende, wie sich diese Diskussion auch entwickelt, gerade beim Thema Migration, die müsste sich hier viel mehr dazu bekennen. Wir brauchen Zuwanderung, auch für den Wirtschaftsstandort. Wir müssen hier mehr in die Integration investieren und am Ende nicht Forderungen stellen, wie jetzt gerade Verschärfung des Staatsbürgerschaftsrechts, was wirklich nicht integrationsfördernd ist, wieder mit Kopftüchern und Kindern und Gewalt gegen Frauen anfangen. Aber das, glaube ich, alles symbolisiert halt ganz stark diese Zerrissenheit der Partei bei diesem Thema. Und auch die SPÖ hat ja nicht wirklich mehrere Flügel, das merkt man ja auch, und hat ja nicht wirklich eine Antwort, die schummelt sich auch herum. Also ich glaube, eine klare Positionierung, nicht nur negativ sprechen über Migration, aber vor allem auch die Rhetorik und den Stil, wie über dieses Thema gesprochen wird, ablehnen, vor allem nicht kopieren von der FPÖ.
Herr Karas, würden Sie zustimmen?
Ja, wir haben uns ja hier jetzt ergänzt, stimme dem zu. Aber ich möchte schon sagen, genau das Beispiel Migration und Asyl, leider wird es ja immer verwechselt oder vermischt. Wer Asyl hat, ist auf der Flucht, für einen Asylantrag gestellt. Und hier ist die rechtliche Grundlage die Genfer Flüchtlingskonvention. Ich weiß schon, dass jeder Flüchtling auch ein Migrant ist, aber nicht jeder Migrant ein Flüchtling. Daher ist einmal schon wichtig, dass man das eine nicht gegen das andere sozusagen ausspielt. Das Zweite, was wir sehen müssen, wenn Menschen Angst haben, wenn sie Sorge haben, wenn sie in die Irre geführt werden, wenn ein so emotionales Thema missbraucht wird, dann, da bin ich bei Ihnen, muss sich der Stil des Umgangs mit dem Problem unterscheiden. die FPÖ, die AfD wird immer aggressiver, immer polarisierender, immer gehässiger. Manche haben in dieser Konfrontation auch Angst. Und sie ist eine reine Politik des Ja und Nein, des Gut und Böse. Und die anderen müssen sich zusammensetzen und sagen, wie lösen wir dieses Problem? Und ich bin ja froh, dass wir endlich dazu kommen, dass wir die Schengen-Grenze, dass wir Rumänien und Bulgarien, das Veto Österreichs überwinden, das für mich nie begründet war, sondern strategisch gewählt wurde, und endlich zu der Entscheidung kommen, wir können die Frage Asyl, Migration und Außengrenzschutz nur gemeinsam lösen und es kann sie kein Staat alleine lösen, sondern wir können sie nur europäisch beantworten und mit einem hohen Maß an gemeinsamer Strategie vor Ort. Es ist auch nicht nur eine Frage von regulär, legal und illegal, regulär oder irregulär. Es ist auch nicht eine Frage von Gut und Böse, sondern wir haben Bedarf an Migration. Ich bin Präsident des Österreichischen Hilfswerks. Wir brauchen bis 2030 nahezu jetzt noch 80.000 bis 100.000 Pflegekräfte. Wir brauchen noch viel mehr bis 2050. Die demografische Entwicklung hat Folgen. Und daher muss man hier offen eine gemeinsame Strategie entwickeln, wie wir dieses Problem lösen und dürfen es nicht in der Ja-Nein, in der Gut-Böse, in der Lösung-Angst-Perspektive angehen. Sondern das ist eine ernsthafte Politik, die muss überzeugen, die muss Gespräche führen, die muss Bewusstsein bilden und sie muss ehrlich mit den Problemen umgehen, statt mit den Ängsten und Sorgen der Menschen zu spielen.
Sie möchten Ihre Geschäftsreisen effizient organisieren und dabei von attraktiven Prämien profitieren? Buchen Sie ab sofort weltweite Flüge, Hotels und Mietautos mit Business to go von der Lufthansa Group in Kooperation mit Navan. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business2go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro Fluggutscheins von Austrian Airlines.
Wenn wir auf Europa nun schauen, überall werden eigentlich rechtspopulistische Parteien stärker. Was macht denn das mit den konservativen Parteien? Kann man da sagen, dass die auch ein Stück weit in die Krise rutschen vielleicht?
Ich glaube, man muss jetzt von Land zu Land unterscheiden. Es hängt sehr oben, wer regiert womit. Das muss man schon sehen. Es geht eigentlich quer durch den Protest gegen die Regierungen, weil sie ihr Versprechen, für Sicherheit zu sorgen, nicht erfüllen im hohen Ausmaß. Das ist von Land zu Land unterschiedlich. Ich möchte für Europa sagen, bleibt bei meiner Linie. Ja, die Rechten sind stärker geworden, aber sie haben in Österreich wie in der Europäischen Union am Beispiel der Parlamente nicht mehr als 30%. Das ist viel, aber es ist nicht die Mehrheit. Und daher halte ich es für einen positiven Schritt in Österreich wie in der Europäischen Union, dass sich die Parteien Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne verstärkt zusammensetzen, um miteinander die Personalfragen und die Programmatik voranzutreiben. Das ist eine Chance und diesen Weg ist man im Europaparlament diesmal mehr gegangen, als man in der letzten Funktionsperiode gegangen ist, wo man sich die Mehrheiten links und rechts gesucht hat. Und daher das Misstrauen zwischen den Parteien in der Mitte, den Bürgerinnen und Bürgern in der Mitte, geschürt und genährt hat. Daher das Ganze über das Trennende stellen, am Grundkonsens arbeiten, die unterschiedlichen Meinungen nützen und als Chance sehen, um Probleme zu lösen, sich aber nicht auf die Unterschiede zu reduzieren.
Ich würde gern schon noch was anderes betonen. Also erstens sehe ich jetzt die ÖVP in Österreich nicht so sehr in der Krise. Wir dürfen nicht vergessen, Sebastian Kurz hat diese Partei 2017 übernommen bei einem Umfragestand von unter 20%. Er hat sie in ungeahnte Höhen geführt, auch unerwartete Höhen. Die Pandemie hat dann auch noch einmal ihres dazu getan zunächst. Und dann ging es halt wieder steil abwärts. Und diesen Prozess erlebt die ÖVP gerade nur. Sie ist seit 1986 in der Regierung und sie hat gute Chancen. Eigentlich ist es fix, egal jetzt mit welchem Partner, ob mit Nehammer oder mit Kickl. Sie hat gute Chancen, wieder 5 Jahre in der Regierung zu sein. Also wenn man das jetzt betrachtet aus dem Machterhalt, ja, was ja jeder Partei sehr wichtig ist, ist sie überhaupt nicht in der Krise, beziehungsweise die SPÖ eigentlich viel stärker. Und auch europaweit ist der Konservativismus nicht in der Krise. In Österreich regiert die ÖVP jetzt immerhin in 4 Bundesländern mit den Freiheitlichen gemeinsam. Und ich möchte jetzt nicht mit dem Thema Demokratie, wer ist demokratisch, wer nicht, wer ist pro-europäisch, sondern jetzt aus Perspektive Minderheiten, aus der Perspektive von Frauenrechten oder Klimaschutz betrachten. Und da muss man sagen, hat der Konservativismus, nämlich Gendersprache zu verbieten und Klimamaßnahmen, also wir sehen es ja jetzt auch bei den Forderungen der ÖVP in Österreich, dass diese Standortministerium keine Einschränkungen mehr haben sollte mit Klimaschutzagenten. Also das wird jetzt wieder ausgelagert, da kann sich jetzt irgendwer anderer darum kümmern, aber die Wirtschaft soll sich nicht mehr bremsen lassen durch Klimaschutz. Also da sieht man schon auch, dass eigentlich dieses gegen Minderheiten, Frauenrechte und vor allem auch Umwelt-, Klimaschutz gerichtete Programm auch der Konservativen gestärkt ist.
Aber ist das Konservatismus oder ist es eher Rechtspopulismus?
Ja, wenn Sie mit den Rechten sich zusammentun. Also Sie haben die Wahl, auf welche Seite Sie sich stellen. Und ich sehe aber schon, sowohl in den Bundesländern als auch natürlich weltweit im Grunde auch die Möglichkeit dieses Bündnisses. Also wie kann man in der Krise sein, wenn man sich eigentlich eh aussucht, auf welche Seite man sich stellt?
Vielleicht können wir noch mal kurz nach Deutschland schauen. Da ist es ja auch so, dass die AfD immer stärker wird. Noch nicht so stark wie die FPÖ, noch lange nicht, aber die Tendenz ist da und man sieht, die konservative CDU versucht auch dagegen zu halten, indem sie tendenziell Themen übernimmt, sich eher Richtung nach rechts entwickelt, jetzt nach Merkel. Würden Sie da Parallelen zu Österreich sehen, Frau Steinhardt-Müller, vielleicht zuerst?
Ja, das müssen wir jetzt natürlich vor allem abwarten, auch nach der Wahl, wie Friedrich Merz dann seine Regierung gestaltet. Natürlich, vor Wahlen versucht man sich sehr viele Türen offen zu lassen, nicht nur diese vielbeschworene Mitte, wo sich ja auch viele Wähler und Wählerinnen selber verorten, sondern auch zu möglichen Koalitionspartnern. Aber ich sehe schon eher weltweit ein Programm gestärkt, weil in den USA war ja das Thema Teuerung eigentlich das Dominante. Wo man in dem Moment wieder den Wählerinnen und Wählern verspricht, ja, wir schauen, dass euer Leben billiger wird. Und wie wird es billiger? Vor allem natürlich, indem man Dinge, die man sich leisten möchte, wenn man möchte, aber nicht muss, aus Sicht jetzt der rechten Parteien, wie etwa Klimaschutzmaßnahmen, CO2-Steuern und so weiter, dann abschafft, ja, indem man wieder billig produziert, billig Wirtschaftswachstum befeuert. Und diese Versprechen, also da werden wir sehen, wie sich da Deutschland entscheidet und nicht zuletzt auch die EU. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, Österreich wird stark gebremst werden durch den Green Deal der Europäischen Union, aber auch dort muss sozusagen dieser Konsens dazu ja mehrheitsfähig bleiben. Und auch hier werden konservative Parteien entscheiden. Es ist klar, wo die Rechten stehen, es ist klar, wo die Grünen stehen, ja, aber diese Parteien der Mitte, und da sind es vor allem konservative Parteien, die werden entscheiden, wie es eigentlich in diesen Fragen weitergeht.
Das ist die Chance der Christdemokraten und der Konservativen. Ich möchte auch davor warnen, rechts und konservativ und christdemokratisch alles in das Rechtsextreme und in das Rechtspopulistische Eck zu stellen. Denn worum geht es eigentlich? Wir müssen verbinden Wettbewerbsfähigkeit mit sozialer Sicherheit und mit ökologischer Verantwortung. Und darin liegt auch eine Chance für die Wettbewerbsfähigkeit. Das heißt, wo müssen wir investieren in neue Technologien? Ohne die Investition in neue Technologien werden wir unsere Klimaziele nicht erreichen. ohne die Investition in neue Technologien und die Transformation in der Wirtschaft werden wir unsere Wettbewerbsfähigkeit nicht erhöhen. Wer das im Entweder-Oder spielt oder ideologisiert, der wird scheitern. Sondern wir müssen schauen, was haben wir zu tun und wie verbinden wir die unterschiedlichen Player. Und für mich ist der Klimawandel Motor der Transformation. Für mich sind die Zielsetzungen aus dem Green Deal, nämlich klimaneutral zu werden, ist ein Motor der notwendigen Veränderung. Wenn das eine zur Gefahr für das andere gemacht wird, erreichen wir gar nichts. Und daher ist für mich das eine Chance, Soziales, Ökologisches, Ökonomisches und Technologisches zu verbinden, um damit die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Demokratie, der europäischen Wirtschaft und unseres Ordnungsmodells zu erhöhen. Wenn wir das nämlich nicht tun, haben wir ein wirkliches Demokratieproblem. Wenn wir das nicht tun, haben wir ein wirkliches Wettbewerbsproblem in der globalen Auseinandersetzung. Ich sehe das für die konservativen und christdemokratischen Parteien und auch für andere Parteien als Chance. Und das muss man gemeinsam entwickeln und die Chance ist zu nutzen.
Aber Herr Karas, wenn sich alles immer so einfach verbinden ließe, wäre Politik ja auch leicht. In Wahrheit geht es ja oft um Prioritätensetzung. Und da entscheiden natürlich Parteien und Parteienbündnisse schon, was im Zweifelsfall, wenn man sich nicht alles leisten kann, den Vorrang hat.
Ich bin ja froh, dass Sie auch die Definition von christdemokratisch und konservativ derzeit so analysiert haben, weil es glaubwürdiger ist, als wenn das ich sage. Herzlichen Dank dafür. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, das ist ja das, warum ich so gern Politiker und Parlamentarier bin und im Europäischen Parlament so gerne war. Weil es ist so leicht, wenn man will. Sagt das jetzt. Wenn man will, dann ist es gut, wenn sich Menschen unterschiedlicher Meinungen mit unterschiedlichen Prioritäten zusammensetzen und sagen, wir haben ein gemeinsames Problem, wir haben ein gemeinsames Ziel und wir haben unterschiedliche Wege und wir suchen jetzt einen Kompromiss, der mehrheitsfähig ist und das Problem löst und das Ziel, die Verantwortung gegenüber dem Ziel nicht aus dem Auge verliert. Das ist für mich Politik. Und das ist für mich die politische, wenn Sie so wollen, sage ich das jetzt sehr dramatisch, staatspolitische Verantwortung, die über die parteipolitische Ideologisierung hinausgeht. Und genau darum geht es für mich in dieser Form und daher ist diese Art von Politik, braucht europäische Integration, muss parteienübergreifend und nationenübergreifend agieren. Wenn man so auf die Dinge zugeht, ist es einfach. Wenn man mit unterschiedlichen Prioritäten sich nur mit seiner Priorität durchsetzen will und zu einem Kompromiss nicht fähig und nicht willens ist, ist es äußerst kompliziert, wird es zum Problem und stärkt die Ränder.
Dann schauen wir uns vielleicht die aktuellen Koalitionsverhandlungen an. Schätzen Sie die auch so einfach ein, wie Sie es jetzt beschreiben? Oder gibt es dann doch Punkte, wo Sie sagen würden, das könnten schon Herausforderungen werden, dass sich da die drei Parteien einig werden? Da könnte es auch zu Streit kommen.
Erstens ist Streit nichts Schlechtes. Wir müssen streiten lernen, nämlich streiten um die bessere Idee. Also ich gehöre nicht zu jenen, komme aus einer ganz anderen Zeit. Unterschiedliche Meinungen sind nicht schlecht in einer Demokratie. Das Problem ist, dass eine Zeit lang unterschiedliche Meinungen akzeptiert und respektiert wurden und wir zunehmend eine Entwicklung haben, wo unterschiedliche Meinungen als Belastung, als Verrat und als illoyal gelten. Ich kann Ihnen ein Lied davon singen. Ja? Das sind für mich zwei Paar Schuhe. Die Frage ist, unterschiedliche Meinungen müssen noch nicht persönlich verletzen. unterschiedliche Meinungen dürfen nicht automatisch andere vernichten wollen. Solche Situationen haben wir. Und bei der Koalitionsfahrt, natürlich gibt es da viele Stolpersteine, aber ein Budget zu sanieren, damit man Spielraum für die notwendigen Investitionen in die Zukunft hat, die Migrationsfrage, die Gesundheitsprobleme, die Sozialprobleme zu lösen, wird anstrengend. Man wird darüber auch streiten und vor allem muss man eines, man muss für die Einigung bereit sein zu werben. Man muss mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. Man muss Überzeugungsarbeit leisten. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Politik hat verlernt, für die Anliegen zu werben, für das Notwendige zu werben. Wir wollen viel zu schnell gefallen, bevor wir für etwas werben, was wir für notwendig und für richtig erhalten. Daher bin ich für eine Politisierung der Politik und, wenn Sie so wollen, für eine Demokratisierung des Prozesses und für eine offensive Werbeaktion für das Notwendige und das Richtige und für mehr Ehrlichkeit und für mehr Mut.
Frau Steiner-Hemmerle, auch wenn die FPÖ nicht in der nächsten Regierung sitzen wird, dann ist sie doch die stärkste Kraft im Nationalrat. Und was jetzt schon klar ist, sie wird jeden Fehler, den eine neue Regierung macht, maximal ausschlachten. Wie kann verhindert werden, dass die Demokratie in Österreich Schaden nimmt?
Ja, indem die drei Parteien, die jetzt verhandeln, auch eine Regierung zustande bringen mit einem Programm, das Menschen wieder Mut macht. Mut in die Zukunft, in die demokratischen Verfahren. Da kann man jetzt viele Baustellen nennen. Das beginnt bei der Medienpolitik, Bildungssystem und natürlich auch beim Staatsreformen. Das endet auch bei der Teuerung und all dem. Es ist sehr herausfordernd, denke ich, dass das eine der letzten Chancen ist, ja, für ÖVP und SPÖ vor allem, um sich zu beweisen, dass sie diesen Staat regieren können, ohne den Rechtspopulisten in die Hände zu spielen. Das sollte ihnen klar sein. Weil umgekehrt müssen sie schon sehen, dass die Freiheitliche Partei, also Herbert Kickl, hat keinen Druck, jetzt in die Regierung zu kommen. Er hat jede Zeit der Welt, es gibt sehr viele neue Abgeordneten, viel Parteigeld, es gibt Beteiligungen in 4 Landesregierungen, vielleicht kommt noch eine oder sogar 2 dazu, Steiermark, Burgenland. Das würde bedeuten, die Freiheitliche Partei kann ganz in Ruhe Personen aufbauen, Know-how aufbauen und abwarten. Und sollte jetzt dieses Dreierbündnis versagen, vielleicht sogar zu vorgezogenen Neuwahlen kommen, dann sehe ich schon die Gefahr, dass Herbert Kickl das nächste Mal die Bedingungen diktiert, wie Österreich regiert wird. Also es hängt jetzt nicht an Herbert Kickl. Er ist bekannt, wie er agiert. Er hat die Partei hinter sich. Die ist jetzt im Moment auch wirklich mit einem satten Selbstbewusstsein ausgestattet. Sondern es liegt wirklich an den anderen. Und wie kann das gelingen? Ich glaube, sie müssen sich einfach Leuchttürme gegenseitig gönnen. Der kleinste gemeinsame Nenner, den wir jetzt brauchen bei Steuern und Budget selbstverständlich, aber es braucht einfach ein paar Leuchttürme. Da bietet sich schon einiges an. Also man kann jetzt sagen, die SPÖ und die NEOS haben konkrete Bildungsreformpläne, die sie vielleicht auch gemeinsam dann umsetzen können. Da wären auch viele andere Probleme wie Integration gleich damit auch adressiert. Auf der anderen Seite haben ÖVP und die NEOS viele Pläne für Entbürokratisierung, für Gewerbereformen und derartige Dinge. Auch das könnte die SPÖ ihnen dann gönnen, vielleicht ein bisschen untermurren der Gewerkschaft. Also ich glaube, es geht jetzt nicht nur darum, im Konsensverfahren alles zu dritt gemeinsam beschließen zu müssen, sondern es ist auch vielleicht ein gruppendynamischer Vorteil zu sagen, einmal dürfen die zwei, einmal dürfen die zwei und manche Dinge dann wirklich nur zu dritt. Aber es werden die nächsten Wochen zeigen, ich bin da nicht dabei, wäre gern Mäuschen und würde mir manchmal dazuhören. Aber ich denke, das könnte schon ein guter Weg sein, nämlich auch eben eine positive Erzählung jetzt endlich zu bekommen und nicht nur, wir mühen uns halt, um die FPÖ klein zu halten oder draußen zu halten.
Herr Karas, welche Verantwortung sehen Sie denn da auch bei der Volkspartei als wahrscheinliche nächste Kanzlerpartei, diese Regierung, mögliche Regierung zusammenzuhalten?
Also erstens möchte ich schon auch in diesem Kreis sagen, dass es zu einer Veränderung im Umgang mit der FPÖ und mit den Themen der FPÖ und der Art der FPÖ in den letzten Monaten gekommen ist. Ich glaube, die Abgrenzung und die Auseinandersetzung ist intensiver geworden. Das halte ich für gut und für richtig. Auf der anderen Seite bleibe ich bei meiner Linie, dass der kleinste gemeinsame Nenner zu wenig ist. Es ist auch zu wenig, nur gegenseitig abzutauschen. Einmal kriegst du was und einmal kriegst du was. Sondern es muss ein Gesamtes sein, eine Gesamtverantwortung geben. Für diese trägt die Kanzlerpartei die Hauptverantwortung, weil sie das Team zusammenhalten und führen muss und weil sie ein hohes Maß an Verantwortung hat über die Kommunikation dieses gemeinsamen Projektes. Und der Erste und derjenige, der mit der Regierungsbildung beauftragt ist, hat die Hauptverantwortung. Er hat nicht die alleinige Verantwortung, aber er ist der Kapitän in dem Team. Das Entscheidende ist, dass man dieses Team spürt und dass man miteinander etwas will. Ja, wir haben die Hauptverantwortung. Und ich hoffe auch, dass man sich dessen bewusst ist. Ich habe keine Anzeichen, dass man dessen nicht bewusst ist. Genauso wie wir sehen, dass wenn die Wahlen so ausgehen, wie derzeit die Umfragen sind, dann wird der Herr Merz in Deutschland die Hauptverantwortung für die Regierungsbildung und für den Zusammenhalt in der Gesellschaft mithaben. Aber er kann es nicht alleine. Die ÖVP ist genauso wenig in der Mehrheit, wie die FPÖ in der Opposition in der Mehrheit ist. Und wenn ich einen Gedanken noch äußern soll, darf, in Österreich haben wir sehr viele Strukturreformen zu machen, um die Schulden zu reduzieren und die Effizienz zu erhöhen. Und dafür benötigt es in Österreich eine Zweidrittelmehrheit. Und die Zweidrittelmehrheit hat man mit den Grünen. Daher ist es auch eine Frage, wie gehen die drei in der Regierung sitzenden Parteien in diesen großen Strukturreformen mit den Grünen um und in welcher Form kommt es hier auch zu einem weiteren Werben, einer weiteren Suche, um eine notwendige parlamentarische Mehrheit in diesen großen Brocken. Und das sehe ich als positiv an. Es wird keine Regierung, wo man sagt, Regierungsmehrheit gegen Parlamentsminderheit. Sondern es wird auch hier einen Dialog geben müssen, damit es nicht nur ein Abtauschen von Interessen ist mit den Grünen bei der Suche nach Zweidrittelmehrheiten und den notwendigen strukturellen Reformen in diesem Lande. Das ist dringend geboten.
Zum Abschluss hätte ich noch eine Frage an Sie beide. Was ist Ihr Tipp? Gelingen die Koalitionsverhandlungen und wann hat Österreich eine neue Regierung? Ins Blaue gefragt.
Ja, das ist immer so der Blick in die Kristallkugel oder die Prophezeiung. Mein Tipp war immer, österreichisch wäre vor Weihnachten eine prinzipielle Aussage. Dann nimmt man den Druck heraus. Die Österreicher wollen gern unbeschwert Weihnachten feiern. Aber vor allem, man kann dann auch noch die Details regeln, die personellen Fragen, wie das Finanzministerium, vielleicht noch in Ruhe ein bisschen unter dem, quasi nicht so im Blick oder im grellen Licht der Medien klären. Und dann geht man ins neue Jahr mit einer Angelobung. Ich denke auch, dass das so der Fahrplan wäre. Aber es gibt sehr viele Unbekannte. Das kann bis zur letzten Minute noch scheitern an Details. Es sind drei Parteien beteiligt. Das ist, glaube ich, auch die SPÖ mit Andreas Babler. Ein Team, wo nicht viel Erfahrung ist, sind schon auch erfahrene Verhandler dabei. Die Neos machen das überhaupt das erste Mal. Also es sind sehr, sehr viele Stolpersteine am Weg. Aber wenn ich an die Österreicherinnen und Österreicher denke, wie sie es gerne hätten, auch die Parteien, die verhandeln, dann denke ich mal, werden wir schon vor Weihnachten was Prinzipielles mal hören. Und dann könnte es unter Umständen wieder so rund um Heilig Drei König dann schon bald zur Angelobung gehen. Aber wer weiß.
Herr Karas, was ist Ihr Tipp? Oder wie optimistisch sind Sie, dass die Verhandlungen gelingen?
Was ich gerne hätte, steht nicht zur Diskussion. Sondern der Punkt ist, ich glaube, wir sollten nicht statt dem Inhalt den Zeitplan diskutieren. Und daher geht es mir wirklich um dieses wirklich große Programm der Gemeinsamkeit. Das ist entscheidend, ob das einen Tag mehr oder einen Tag weniger kostet, würde mich nicht stören. Der entscheidende Punkt ist, dass der politische Wille, eine Lösung zustande zu bringen, überwiegt und die Österreicher und Österreicher sagen können, die haben es verstanden. Die gehen es jetzt an und sie ziehen an einem Strang trotz ihrer Unterschiede. Wenn ich mir auch noch wünschen darf, neben den Themen, die wir hier diskutiert haben, keines dieser Fragen geht ohne einer europäischen Perspektive. Es geht auch um die Rolle des Kontinents in der Welt. Daher wünsche ich mir eine aktive, aus der Sicht Österreichs, aktive, gestaltendes Bekenntnis zu unserer Mitgliedschaft in der Europäischen Union, zur Vertiefung der Europäischen Union und auch der Handlungsfähigkeit der Europäischen Union nach innen wie nach außen. Die Probleme sind die gleichen und die Gefahren sind die gleichen. Es geht also nicht nur um die drei oder um die vier Parteien, die einen positiven Zugang zur politischen Verantwortung haben. Es geht auch um das Verständnis Österreichs innerhalb der Europäischen Union und die Stärkung der Europäischen Union. Ich möchte eigentlich nichts mehr von Blockaden aus Österreich, sondern nur von Initiativen von Österreich hören.
Gut, damit sind wir auch schon am Ende. Ganz vielen Dank Ihnen beiden, Herrn Karas und Frau Steiner-Hemmele. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren.
Ja, und vielen Dank natürlich auch Ihnen für das Interesse.
Und bei Fragen, auch falls Sie weitere Fragen an unsere Gesprächspartner haben, können Sie uns wie immer gerne schreiben an podcast@derstandard.at oder insideaustria@spiegel.de. Ja, vielen Dank und ich bin Lucia Halfterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss
und Baba.
Vielen Dank fürs Zuhören. Warum nicht Ihre nächsten Geschäftsreisen stressfrei organisieren? Mit Business to go von der Lufthansa Group und Navan planen Sie Ihre Reisen einfach und effizient. Melden Sie sich jetzt bei navan.com/business-to-go an und sichern Sie sich Ihre Chance auf den Gewinn eines 300-Euro-Fluggutscheins von Austrian Airlines.